Leitwort für diesen Abend lesen wir aus Epheser 4 einige Verse. Epheser 4, von Vers 10 an. Der hinabgestiegen ist, nämlich in die unteren Teile der Erde, Vers 9, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Wir denken an das alttestamentliche Wort, du, den die Himmel und aller Himmel, Himmel nicht zu fassen vermögen. Und Christus ist hinaufgestiegen über alle Himmel, auf dass er alles erfüllte. Und ich denke, was wir hier lesen, auf dass er alles erfüllte, ist das Programm Gottes. Nachdem Christus so weit hinuntergestiegen ist, den tiefsten Ort der Sünde und des Todes aufgesucht hat, sich identifiziert hat mit der ganzen Sünde der Welt, hat Gott ihn so hoch erhöht über alle Himmel, in Gott zurück, in dem, den aller Himmel, Himmel nicht zu fassen vermögen, in den Unendlichen, auf das er alles erfüllte. Jetzt dürfen wir an ein Wort aus dem Hebräerbrief denken. Wir sehen aber heute noch nicht, dass er alles erfüllt. Ganz sicher nicht jedes Menschenherz. Aber dieses Programm Gottes wird durchgeführt, auf dass er alles erfüllte, auch jeden Atomkern. Denn, haben wir schon daran gedacht, es gibt nicht nur, was Gott betrifft, eine Unendlichkeit Richtung Größe, Länge, Breite, Tiefe, Höhe in Gott, sondern es gibt auch eine Unendlichkeit im Kleinen. Scheint unmöglich zu sein. Bitte schön. Ich kann einen Körper, ein Stücklein halbieren. Kann ich das? Ja. Soweit es mir möglich ist. Wenn meine Möglichkeit aufhört, heißt das noch nicht, dass die Möglichkeit grundsätzlich aufgehört hat. Das wissen wir heute zu gut. Wie lange kann ich fortfahren mit halbieren? Das können wir rein gedanklich schon fassen. Bis in alle Unendlichkeit. Ist immer noch etwas da? Kann immer noch halbiert werden. So ist auch im Atomkern vor Gott eine ganze Welt, noch eine ganze unerforschte Welt. Das wird ja gemeldet in dem Augenblick, da man dieses unteilbare Atom noch teilt, noch trennt. Wird offenbar, was da für eine Welt, für eine Kraft schlummert, verborgen ist. Nur so weit, auf dass er alles erfüllt hat. Und er hat die einen gegeben, als Apostel, die erste Gruppe, und andere als Propheten und wieder andere als Evangelisten und andere, vierte Gruppe, als Hirten und fünftens Lehrer. Zu welchem Zweck? Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Das hat Gott mit uns vor. Wieder ist es so, wie es beim Apostel Paulus, wenn er lehrmäßig ein Zeugnis abzulegen hat, niederzuschreiben hat, dann darf er immer nur die gewaltigsten Gottes Wahrheiten mit kurzen Worten bezeugen. Sodass wir, dass uns bange werden könnte, ja, lieber Paulus, unser Lehrer, unser Apostel Jesu Christi, du solltest eigentlich heute noch leben, in unserer Mitte sein, um uns diese Riesensprache, diese Monumentalschrift zu entziffern. Aber wir kommen nicht zu kurz. Wir lesen nur um das eben Bezeugte aus der Schrift zu sehen. Kapitel 3, Vers 3. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Merken wir. Er kann alles, die gewaltigsten Gottes Herrlichkeiten, Gedanken, Programmpunkte, den ganzen Ratschluss, den Vorsatz Gottes immer nur mit kurzen Strichen skizzieren. Aber das sitzt jeder Strich in diesem Gottesentwurf des heiligen Tempels im Herrn, der Gemeinde Jesu Christi. Die Erklärung für so gewaltige Zeugnisse finden wir nun in der übrigen Schrift. In der übrigen Schrift. Das, was dem Apostel Paulus geoffenbart worden war durch den Geist Gottes, war im Worte Gottes schon da. Entweder in Form einer Verheißung, die aber bis in die Tage des Apostels Paulus keinem Menschen geoffenbart worden sind, was der Geist Gottes da hineingelegt hat. Verheißen, nie bezeugt, aber nicht geoffenbart. Nicht kundgetan, was da drin steckt. Zum Beispiel hat nicht der wunderbare Prophet Daniel seine Zeugnisse in menschlicher Sprache niederschreiben dürfen, um dann am Schluss den Befehl zu erhalten, versiegle und verschließe die Worte dieser Weissagung bis zur Zeit des Endes, wo wir den Eindruck haben, da leben wir mittendrin. Noch nicht das Ende, noch nicht da, aber die Zeit des Endes ist da. Versiegle, verschließe. Und so hat Gott das alles bereits in Worte gefasst, aber so verhüllt, dass es einer zusätzlichen Offenbarung bedurfte. So. Herzlich willkommen, oder Ungarn von uns, kennen ja unseren teuren Bruder Ungar. Ich erinnere mich nur noch, das darf ich ja sagen, an die Stunde vor vielen Jahren, also gebe ich mir gar keine Mühe heute Abend. Wir freuen uns sehr. Wir haben eben die Worte in Epheser 4 beachtet. Die fünf Dienste, die Gott bestellt hat zur Auferbauung und Vollendung der Gemeinde Christi, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Dann haben wir beachtet, andere aber als Apostel, andere aber als Evangelisten, andere als Hirten und so weiter. Was wir besonders jetzt beachten möchten, dass das, was der Apostel wieder ganz kurz die fünf Dienste aufzählt, kurz die Zweckbestimmung nennt, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dass das, was er so in kurzem nur wieder bezeugen darf, uns in den alten Schriften bis in Einzelheiten geschenkt worden ist, um solche Zeugnisse des Geistes Gottes auch in ihren Einzelheiten dann verstehen zu können, damit es uns persönlich reich machen kann, wirklich aus der Fülle des Christus oder uns in diese Fülle hineinführen kann. Wir dachten eben an die Worte des Apostels Paulus im Römerbrief, Worte Gottes, die verheißen waren in früheren Generationen, erst jetzt aber seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden sind. Und wenn ich an das bekannte Wort noch denke, dass es Dinge gibt und gab, die in Gott verborgen waren, nicht nur in der Schrift, dann denke ich hier sofort an zwei Dinge. Erstens, was uns betrifft, durch den Heiligen Geist ist es uns ja geschenkt und sind wir befähigt, selbst die Tiefen der Gottheit zu erforschen. Die Tiefen der Gottheit zu erforschen, ist uns geschenkt. So unglaublich wie es klingt, ist es Tatsache, die der Glaube fasst und anbetet. Das ist das Erste. Unser Leben, gehört noch zum Ersten, ist da mit Christo verborgen in Gott. Also unser innerer Mensch ist genau in dieses Allerheiligste vom Allerheiligsten hinein versetzt und geborgen, wo alle Dinge, die in Gott verborgen sind, auch aufbewahrt sind. Genau dort in der gleichen Gottes Schatzkammer seines Herzens sind wir mittendrin. Deshalb Geheimnisse Gottes sind uns geschenkt. Und die Tiefen der Gottheit sind uns erschlossen. Das Erste, verborgen in Gott. Und das Zweite, wenn wir im ersten Kapitel des Johannes Evangeliums lesen. Und Gott war das Wort. Oder im Blick auf den Sohn Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. In Person. Dann wissen wir, was in Gott verborgen ist, ist auch im Wort Gottes verborgen. Und was im Wort verborgen ist, ist in Gott verworren. Die beiden Dinge sind ja ein und dasselbe. Gott selbst in seiner unfassbaren Größe und Herrlichkeit und das Wort Gottes vererst in dieser Niedrigkeitsgestalt von Papier und Buchstaben oder in Steine gegraben, je nachdem. Nun dürfen wir aufschlagen, 4. Mose 4. Da musste oder durfte ich staunen, dass wir da Ausdrücke finden, von denen man versucht ist, anzunehmen, dass der Apostel Paulus die nicht nur gelesen hat und zur Kenntnis genommen hat, sondern dass der Geist Gottes ihm solche Worte Gottes erschlossen hat und direkt ihm übergeben hat, um das nun für die Gemeinde zu bezeugen, die nun einmal der Erstling Gottes ist im Heilsplan Gottes. Da lesen wir die wenigen Verse vorerst. Vierten Mose 4. Ja, Vers 47. Vers 47. Wir sind gerade an Epheser 4, das Wort zum Werk des Dienstes, zur Vollendung der Heiligen, um es aus dem Alten Testament uns näher illustrieren und lebendig machen zu lassen. Vielleicht von Vers 46 an schon. Alle Gemusterten, aber nur Leviten hier. Aller Gemusterten, welche Mose und Aaron und die Fürsten Israels musterten, der Leviten nach ihren Familien und nach ihren Vaterhäusern von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren, aller, welche antraten, um den Dienst der Bedienung und den Dienst des Tragens am Zelt der Zusammenkunft zu verrichten. Dann wird die Zahl genannt und dann heißt es Vers 49, nach dem Befehl Jehovas musterte man sie durch Mose jeden Einzelnen zu seinem Dienst und zu seiner Traglast. Und sie wurden von ihm gemustert, wie Jehova dem Mose geboten hatte. Wenn wir hier lesen, zu um den Dienst der Bedienung und des, den Dienst des Trages am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten, denken wir an 2. Korinther 5, den ersten Vers, wo Paulus unseren Menschenleib, das Äußere unseres alten Menschen, als ein Zelt bezeichnet oder als eine Hütte. Wie nun jeder einzelne Leib eines gläubigen Menschen bereits gewürdigt ist, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein, so ist ja auch die Gesamtgemeinde in ihrer Zukunftsstellung der nichts Geringeres als der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist. Und so ist vorerst die Gesamtgemeinde, soweit sie auf dieser Erde noch weilt oder zeltet, die Hütte oder das Zelt der Zusammenkunft. Wenn wir jetzt so zusammenkommen, da sind wir zusammen ein Zelt der Zusammenkunft oder eine Hütte der Offenbarung. So werden sie, oder ein Zelt des Zeugnisses. Was also dort an Gottes Ordnung durch Mose den Dienern, die den Dienst hatten, übermittelt, zur Auflage gemacht wurde, gilt auch, was Paulus an anderer Stelle schreibt, alle jene Dinge widerfuhren jenen um unsere Willen und sind aufgeschrieben worden zu unserer Belehrung. Sehen wir. Und da möchten wir jetzt ein wenig verweilen, aber vorher doch noch jenes Wort aus der gleichen Epheserstelle beachten. Denn Paulus, ebenfalls in Epheser 4, schreibt, erst Vers 2, mit aller Wehmut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Wir haben gelesen, einen jeden Einzelnen an seine Traglast. Und wenn der Paulus so einfach hier bezeugt, einander ertragend in Liebe, dann heißt das ebenso einfach, jeder gibt allen anderen zu tragen. Ich euch allen und ihr allen anderen. Und dass das gar nicht leicht fallen kann, geht aus dem hervor, wenn Paulus voranführt, mit aller Demut. Das heißt zum Beispiel, dass wir, jeder Einzelne von uns, jeden anderen höher achten als uns selbst. Demut. Ich darf es ja hier wieder einmal bekennen, man hat mit zum Teil mit gutem Recht von mir einmal gesagt, ja, ich könnte am Bruder Mühl etwas mehr hinaussehen. Nicht, das sollte man ja an einem dienenden Bruder können. Ich möchte an ihm etwas mehr hinaussehen können. Ich habe mir das zu Herzen genommen und mir dann Gedanken darüber gemacht. Und dann war es bei mir dann so, habe ich mich gefragt, ja, wie steht es bei mir anderen gegenüber? Und dann durfte ich merken, habe ich da keine Mühe, an anderen hinaufzusehen. Warum? Weil ich selber so weit unten bin. Um den anderen höher zu achten als mich selbst, könnte ich lange warten, nicht, wenn ich von dem schon einen vollendeten Heiligen sehen möchte. Wenn ich mich aber selber erniedrige, einfach so tief, dass alle anderen höher sind als ich, dann fällt es mir gar nicht mehr schwer, jeden anderen höher zu achten als mich selbst. Von ganzem Herzen. Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander ertragend in Liebe. Das wollen wir aber nur beachten, das sind so kurze, wunderbare Hinweise des Apostel Paulus. Und dann kommen die Einzelheiten, die Feinheiten. Da hervorleuchten auf. Oder Vers 7, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden, nach dem Maß der Gabe des Christus, nämlich einander ertragende Liebe zum Beispiel. Und jetzt zurück zu 4. Mose 4, zu dem Vers noch einmal in den Dienst der Bedienung, zum Werk des Dienstes, schreibt Paulus, und den Dienst des Tragens, wird jeder Einzelne von Mose an seine Traglast gestellt. Merken wir, wie der Geist Gottes daran ist, wohl die gleichen Dinge da und dort zu bezeugen, in kleinen Verschiedenheiten, um nun das gewaltige Große zu beleuchten im Reichtum der Einzelheiten, die wir jetzt ins Auge fassen möchten. Der Stamm Levi wurde rein familien- oder geburtsmäßig von Gott unterteilt in drei beziehungsweise vier Gruppen. Levi hatte drei Söhne. Merari, Gerson, Kehat. Von den Kehatiten hat Gott noch einmal abgeschieden die Auserwählten, nämlich die Priester. Alle drei Gruppen sind Leviten. Die Gruppe Kehat wird noch einmal unterteilt, herausgewählt, noch eine Sondergruppe der priesterlichen Geschlechter. Aaron und seine Söhne und über ihnen Mose. Mose ist auch ein Kehatit. Ja klar. Aaron, sein Bruder. Und jetzt sehen wir haben in der Lagerordnung in Israel, haben wir nebst den 12 Stämmen, die rings um die Hütte gelagert sind, in nächster Nähe um die Hütte, von Gott ganz fein säuberlich geordnet, getrennt, Merari im Norden der Stiftshütte, Gerson im Westen, ich zeige von hier aus, Kehat im Süden und die Auserwählten aus Kehat, die Söhne Aarons im Osten. Und dort noch der Führer des Ganzen an fünfter Stelle, Mose. Aaron war der Chef des Dienstes am Hause Gottes, an der Hütte Gottes. Und Mose das Haupt des ganzen Volkes. So haben wir die fünf Gruppen hier. Wie Apostel, wir werden gleich sehen, wie die Dienste reinstehen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Wir haben Merari, wir haben Gerson, wir haben Kehat, wir haben Aaron, wir haben Mose. Nun, nicht nur mussten sie diese Lagerordnung einhalten, sondern jede Gruppe hatte einen anderen Dienst der Bedienung, ein anderes Werk des Dienstes. Denn wir uns da den Augenblick, wo jetzt die Hütte aufgerichtet wird, buchstäblich wie bei uns, zur Auferbauung des Tempels Gottes, des heiligen Tempels im Herrn, der Behausung Gottes im Geist. Jetzt noch in der Niedrigkeit, deshalb durch die Stiftshütte dargestellt, was unsere Herrlichkeit als Tempel Gottes einmal sein wird, ist durch den Tempel Salomo dargestellt und durch den Hesekiel. Aber jetzt die Stellung in Niedrigkeit. Merari hatte beim Abbruch der Hütte das Werk des Dienstes bekommen, die schwersten Tragelemente, die Bretter, die Säulen, die Pfosten, die Riegel, die Pflöcke, also alles, was selbst trug, Tragelement war, an der Hütte Gottes zu tragen. Und das war so schwer, dass sie unter ihrer Last zusammengebrochen wären. War zu schwer, wäre zu schwer gewesen. Deshalb hat Gott ihnen durch die Freigebigkeit der Fürsten Israel vier Wagen stiften lassen, zur Verfügung stellen lassen, gezogen von 8 Rindern. Also die für sie sonst zu schwere Traglast wurde ihnen durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes abgenommen. Sie durften es, wie wir sagen, abladen und dann auf Wagen, es gibt ja auch Wagen Gottes, abladen und dann haben Rinder das gezogen und sie waren dann nur noch eben die Fuhrleute sozusagen. Diese schwerste Last entspricht nun im Dienste an der Gemeinde dem Dienst eines Apostels, hat der am schwersten zu tragen. Paulus zusammenfassend, so dass wir am Leben verzweifelt sind, muss er eines Tages schreiben. Von allen Seiten bedrängt und so weiter und so weiter. Und jetzt blicken wir auf unseren Herrn, von dem geschrieben steht, dass er unter uns zeltete. In Menschengestalt, wieder Hütte, Zelthaus, zeltete. Das, was die Merariten, Merari heißt übrigens Bitterkeit, Mara, Grundwort, Bitterkeit. Was die zu tragen hatten, kann in ein Wort zusammengefasst werden. Was sowohl selbst Tragelement war und am schwersten zu tragen ebenfalls war. Was kommt da nur in Frage? Das Kreuz. Das Kreuz. Ist es ein Tragelement? Man darf gar nicht daran denken. Es hat ihn samt der ganzen Sündenlast der Welt getragen. Und er hat es getragen. Und es war auch für ihn in der Menschengestalt zu schwer. Gott hat dafür gesorgt, dass wenn es zu schwer wird, dass man abladen nicht nur darf, sondern nach seinem Wort soll, in Gehorsam. Das ist das Erste. Die massiven Traglasten sind hier dargestellt. Im Leben eines Gläubigen oder einer ganzen Gemeinde, wie Paulus als Apostel, dem Gott die schwersten Traglasten auferlegt hat, schreiben kann. Und über alles hinaus bedrängt mich ständig die Sorge um alle Gemeinden. So. Und das Zweite, die Gersoniten. Im Westen gelagert, die hatten die zweitschwersten Teile der Hütte Gottes zu tragen, nämlich alle Textilien, die wunderbaren Vorhänge, Kunstwebearbeit, die Teppiche, die Stoffteile, alles was Textilien war, also auch den Scheidevorhang, die Wohnung, dann das, die Decke über die Wohnung und dann die beiden Zeltdecken hatten sie zu tragen. Ihnen hat Gott 2 Wagen und 4 Rinder zur Verfügung gestellt. Sie hatten also nach dem Maße Gottes offenbar nur die Hälfte der Lasten zugeteilt bekommen, was ihren Brüdern aus Merari zugemutet worden ist. Wenn sie alle Deckung bildenden und Wohnraum bildenden Elemente zu tragen hatten, heißt das, bei ihnen werden die äußeren Lasten des Lebens getragen, dargestellt. Da haben wir, denken wir zum Beispiel, rein äußerlich, Textil, Kleidung, Wohnung, alle Formlasten, die auch der Gemeinde Gottes noch einfach zum Tragen und als Bedürfnisse von Gott verordnet sind. Schwere Bedeckungsteile, Teppiche, Decken, Zelte, Scheidevorhang, das war den Gersoniten zum Tragen übergeben. Textilien, kurz gesagt, stellt die ganze Leiblichkeit dar. Wenn wir daran denken, der Vorhang, der Scheidevorhang, von dem lesen wir, welcher ist sein Fleisch? Stellt sein Fleischesleib dar. Also, die ganze äußere Leiblichkeit, die gibt zu tragen und wird getragen. Die dritte Gruppe, die Kehatiten, die hatten die hochheiligen Dinge zu tragen. Also nichts mehr von der Hütte selbst, sondern die inneren hochheiligen Stücke. Bundeslade, Schaubrottisch, goldener Leuchter, Räucheraltar und den Altar im Vorhof. Kurz die hochheiligen Dinge. Währenddem die ersten beiden ihre Lasten abladen konnten, war den Kehatiten geboten, die ihnen persönlich jedem Einzelnen zugeteilten Lasten auf dem ganzen Weg auf ihren Schultern zu tragen. Auf Stangen, auf ihren Schultern. Da gab es höchstens einmal ein Abladen, wenn die ganze Gemeinde wieder ruhte. Merken wir. Andere aber tragen so. Bruder Heller pflegt ja nicht selten zu sagen, die Last, die Gott dir aufgelegt hat, könnte ich nicht tragen. Aber du könntest auch das kaum tragen, was er mir aufgelegt hat. Also, etlichen nimmt Gott die Last nicht ab. Es gibt Lasten, die darf man nicht abladen oder sich deren entledigen. Sonst würde man sich schwer vergehen. Auf der Schulter sollen sie tragen, den ganzen Weg. Und erst, wenn die Wolkensäule wieder stillstand, ruhte und die Hütte aufgerichtet wurde, erst dann. Dann war ihr Sabbat gekommen. Dann hatten sie das, was sie getragen haben, nur noch zu bedienen, nicht mehr zu tragen, sondern dann hatten sie einen Dienst der Bedienung zu tun im Hause Gottes. Und jetzt kommt bei dieser Tragweise der Kehatiten etwas ganz Tragisches zum Vorschein. Wenn durch das das Erheben der Wolkensäule das göttliche Signal gegeben war, Aufbruch des Lagers, wussten die Leviten, jetzt gilt für uns, ist der Augenblick gekommen, die Hütte abzubrechen. Bevor das Geringste in Bezug auf Abbruch der Hütte geschehen durfte, mussten alle diese hochheiligen Dinge zugedeckt werden. Zugedeckt werden. Und erst als alle von den priesterlichen, also den Söhnen Aarons, zugedeckten hochheiligen Dingen, nachdem die Bedeckung vollendet war, durch die Priester, mussten die Priester ihre Stammesbrüder ausgehört, jeden Einzelnen holen und an seine Traglast stellen. Erst dann, wenn die Traglasten alle verdeckt waren. Das Tragische liegt doch darin, liebe Geschwister, dass sie zum Tragen von hochheiligen Dingen verpflichtet, gleichzeitig verurteilt waren, das, was sie zu tragen hatten, nie sehen konnten. Denn hätten sie es einen Augenblick gesehen, wären sie Kinder des Todes gewesen. Ist das nicht eigenartig? Tragisch. Stellen wir uns das vor. Wir wissen, wir tragen etwas Hochheiliges. Wissen darum, die Gefährlichkeit damit umzugehen. Aber es ist vor unseren Augen alles verdeckt. Gibt es das auch in unserem Leben, dass uns Lasten aufgelegt sind? Wir merken, es sind ernste, es geht um ernste, hochheilige Dinge, aber wir sehen nicht und verstehen nicht. Das ist hier dargestellt. Das waren Brüder der Kehatiten, der Söhne Aarons, übertragen. Alles, was sie trugen, war für sie unsichtbar, verhüllt. Sie durften bei Todesstrafe diese hochheiligen Dinge, die sie trugen, nicht sehen. Auf der Schulter tragen und dann bedienen. Die vierte Gruppe, Aaron und seine Söhne im Osten beim Eingang des Vorhofes gelagert. Was hatten die zu tragen? Ganz wunderbar. Wir merken, es wird immer geistlicher, immer weniger fleischlich, immer gottgemäßer. Aaron hatte und seine Nachfolger, soweit sie hohe Priester wurden, hatten die Namen der Söhne Israels zu tragen. Wie? Wo? Erstens 6 in Form von Edelsteinen, von 2 Edelsteinen, da waren 6 Namen eingraviert und da die 6 anderen Namen. Aaron und seine Söhne sollen die Namen der Söhne Israel auf ihren Schultern tragen. Und, das ist die eine Seite, die äußere, und das Gericht der Söhne Israel soll Aaron und seine Söhne auf seinem Herzen tragen. Wie lange? Vor Jehova beständig. Beständig. Das Gericht über die Söhne Israel soll der hohe Priester vor dem Herrn beständig auf seinem Herzen tragen. Zum Glück haben wir einen hohen Priester, der unser aller Gericht nicht nur in seinem Herzen trägt, getragen hat, sondern alles Gericht vollständig in seiner Person auf sich hat und in sich hat entladen lassen, ausführen lassen. Trägt er unseren Namen auf den Schultern seiner Macht, Gewalt, Herrschaft und auf seinem Herzen? Ja. Was bleibt übrig als 5. Gruppe? Da ist nur noch einer. Merken wir, es werden immer weniger. Nur noch einer. Wer? Mose, der aus dem Wasser gezogene. Wenn nun Aaron und seine Söhne als hohe Priester Christus darstellen, wenn auch nicht in der Weise Melchisedeks, doch in ihrer Weise, unter Gesetz, Christus darstellen als hohe Priester, wen stellt Mose dar? Bleibt nur noch einer übrig, der größer ist als der Sohn, nämlich Christus darstellen als hohe Priester, wen stellt Mose dar? Bleibt nur noch einer übrig, der größer ist als der Sohn, nämlich Gott, der Vater. Wieso? Weil Gott dem Mose zweimal die Ehre erwiesen hat, indem er ihm sagte, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht, zum El, zum Gott des Pharao, und Aaron ist dein Prophet. Merkt mir, das hält nicht. Und Pharao stellt den Fürsten dieser Welt dar in dem Zusammenhang. Ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Wenn der Herr Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen von denen, zu welchen gesagt ist, ihr seid Götter? Hat er zu Engeln gesagt und hat es zu Menschen gesagt. Und Paulus schreibt, da es viele Götter gibt, im Himmel und auf der Erde, von Gott so genannt, und so weiter. So haben wir es doch nur mit dem einen Gott, dem Vater, und dem einen Herrn, dem Sohn, zu tun. Also Mose stellt Gott dar. Natürlich können wir hier, so wenig wie wir Aaron und Mose trennen können, sie sind von einem Hause, sie sind Brüder, sie sind miteinander verbunden aufs Innigste, im ganzen Team, in der ganzen Gesinnung. Mose hat die Gesamtlast auferlegt erhalten von Gott. Und da möchten wir doch diese einmalige Stelle in 4. Mose 11 aufschlagen. Wir merken, 4. Mose ist ein eigenartiges Buch. Wunderbar. 4. Mose 11. Ja. Vielleicht Vers 10. Und als Mose das Volk nach seinen Geschlechtern einen jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn Jehovas heftig entbrannte, da war es übel in den Augen Moses. Und Mose sprach zu Jehova. Wir sehen, Gott bringt die Seinen, das wollen wir hier jetzt beachten, in so tiefe Erschütterungen und Demütigungen. Um dann Dinge offenbar werden zu lassen, die sonst gar nicht sichtbar, die gar nicht offenbar werden könnten, wie hier. Und Mose sprach zu Jehova, warum hast du an deinem Knechte übel getan? Und warum habe ich nicht Gnade gefunden in deinen Augen? Wieso? Dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. Dürfen wir einmal hier die sonderbare Rede des Mose, wie soll ich sagen, nicht entschuldigen, aber doch eine gewisse Milderung beachten, wenn wir den Herrn Jesus beten hören, Vater, wenn möglich, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. Und jetzt kommt noch das Wunderbarste. Jetzt kommt der Mose zum Vorschein, den Gott aus ihm gemacht hat. Bin ich mit diesem ganzen Volke schwanger gegangen? Oder habe ich es geboren, dass du zu mir sprichst, trage es in deinem Busen, in deinem Schoße. Gleich wie der Wärter den Säugling trägt. In das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Das hat Gott zu ihm gesagt. Trage dieses Volk in deinem Busen, das heißt in deinem Vaterschoß. Wie ein Wärter oder an deinem Busen, wie ein Wärter einen Säugling, bitte. Und wenn der Säugling Zetermordio schreit, was hat dann der Wärter zu tun? Ihn zu besänftigen, mit großer Langmut. Und wenn der Säugling sich immer wieder beschmutzt, was hat dann der Wärter zu tun? Für Reinigung zu sorgen, was dem unmöglich ist, tut der Wärter. Wie lange? Trage es, das ganze Volk, in deinem Busen. Das ist noch mehr als auf dem Herzen. Wieso? In deinem Busen ist gleichbedeutend mit in deinen Eingeweiden. Ein unästhetisches Wort, Eingeweide. Wir durften aber uns belehren lassen aus der Schrift Neuen Testamentes, dass der griechische Ausdruck für Eingeweide, das Planchna, vom Geiste Gottes und von Gott selbst auserwählt wurde, um das Hochheiligste, alles Übertreffende, auch der Liebe Gottes, darzustellen, zu repräsentieren. Nämlich die Darreichung der Liebe Gottes, nämlich die Barmherzigkeit. Denn wir lesen, dass die Maria in ihrem Lobgesang sagt, oder war es die Verwandte, die Elisabeth. Wo wir lesen in den Übersetzungen, da hat uns besucht die herzliche Barmherzigkeit Gottes aus der Höhe. Steht, entschuldigt leider da im Text, haben uns besucht die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Und dort, wo wir lesen, wie ich mich nach euch sehne, Gott ist mein Zeuge, mit dem Herzen Christi, lesen wir mit den Eingeweiden Jesu Christi. Und so können wir weiterfahren. Immer dort, wo das Zarteste, Intimste Gottes Ausdruck finden soll, finden wir das Wort Eingeweide. Warum? Ist nicht in den Eingeweiden erstens der Sitz der Zeugung von Gott hineingelegt worden? Gehört dazu. Zweitens, das einzige Organ am menschlichen Körper, das zu dem einen fähig ist, an und für sich verwesliches Fleisch, sagen wir einmal buchstäblich, in den Körper durch die Speise aufgenommen, das Verwesliche verwandeln kann in einen Bestandteil des Leibes. Welches Organ allein kann diesen Dienst tun? Nur die Eingeweide. Merken wir. Was allein kann uns verwandeln in ein Glied, in ein Organ am Leibe des Christus? Allein die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Sonst gar nicht. Natürlich alles im Heiligen Geist, der den ganzen Leib beherrscht, jedes Organ. Aber denken wir daran. Und wie wunderbar stimmen jetzt solche, sonst nicht gern genannte Zusammenhänge, überein mit dem einen Wort des Apostels Paulus, dass Gott diejenigen Glieder am Leibe des Menschen, als Vorbild auf den Leib des Christus,
die wir für die weniger Ehrbaren halten, zum Beispiel Eingeweide, hat Gott mit unserer größeren Herrlichkeit geschmückt, versehen, geehrt.
Da darf ich mal sagen, Bruder Meyer hat einmal als Arzt so gesagt, nur um auch die ganz verschiedensten Dienste im Menschenleibe im Blick auf den Leib des Christus wieder zu kennzeichnen. Ich könnte mir denken, dass da so ganz feine, zarte Organe, die rings direkt um die Eingeweide der Verdauung von Gott gesetzt sind. Niere oder was gibt es da noch alles da? Ich weiß zum Glück nicht mehr, dass mich mir nicht mehr wehtut. Dass da eines sagen könnte, was will eigentlich der? Er hat einen Ausdruck gebraucht, man darf ihn kaum sagen. Der da neben mir, nicht der so ganz Unreine, was tut der nur? Ja, für eine Stinkarbeit. Ne? Denken Sie einmal dran. Wirklich unehrenhaftesten Dienst. Daneben sind Ehrenhafte, nicht? Herz, Lunge, Niere und was da alles gibt, Milz.
Leber.
Bitte?
Leber,
ganz fein säuberlich, alles. So. Hierher zurück. Die Last des ganzen Volkes. Einer trägt alle. Stirbt für alle und alles. Das ist hier dargestellt. Und zwar wird hier getragen, im Schoße oder im Busen. Woher kam dann der Sohn Gottes? Aus dem Schoße des Vaters, dargestellt durch den Schoß Abrahams. Wohin ging er zurück? In den Schoß des Vaters. Im Schoße, im Busen, in den Eingeweiden. Wie lange? In das Land, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Also wie lange soll der eine alle tragen? Und alles. Bis sie an dem Ziel sind, das Gott für sie bestimmt hat, merken wir, wie die Traglasten verteilt sind. Viele und für sie zu schwer. Sie dürfen abladen. Sie haben nur kurzfristige Arbeit. Aufladen, abladen. Abbrechen, aufrichten, dann haben sie wieder Ferien. Und die anderen haben länger Dienst, auch kurzfristig. Schon den Kehrt, die die Dinge, die Hochheiligen zu tragen hatten, die verdeckt waren vor ihren Augen, hatten zu tragen vom Ausgangspunkt bis zum nächsten Lagerort. Die Hohepriester hatten zu tragen die Namen auf ihren Schultern und die Gerichte des Volkes Gottes auf ihrem Herzen vor Jehova beständig. Das heißt, mindestens so lang ein Volk oder ein Mensch irgendwie noch unter Gericht steht oder seufzt, so lange wird er getragen auf dem Herzen des großen, wunderbaren Hohepriesters. Und der letzte, Mose, Vordarsteller, repräsentiert Gott und Christus, einem Propheten wie mich. Ich habe dich dem Pharao zum Gott gemacht, an einer anderen Stelle, ich habe dich deinem Bruder Aaron zum Gott gemacht. Er ist dein Prophet. Das Haupt bis zur Vollendung. Wir beachten noch, was das für uns bedeutet. Erstens, die massiven Traglasten, des äußeren Lebens für die Gemeinde haben etliche zu, oder viele zu tragen. Die Sorgen für den ganzen Leib des Christus. Mittelpunkt das Kreuz. Andere für die mehr äußeren Lasten, wie die Teppiche, die Tücher, die Decken, es darstellen. Auch sie dürfen abladen. Andere müssen auf den Schultern tragen. Von dem Augenblick, da es ihnen aufgeladen wird, da Gott sie an ihre Traglast persönlich stellt. Bis zu einem gewissen Teilziel, wo sie dann wieder ruhen können und das abladen können, weil jetzt die Dinge in Ruhe bedient werden können, auf den Schultern tragen. Dann nicht mehr sichtbar auf den Schultern oder in Form von Schwerlasten, sondern von köstlichen Lasten, die aber umso hochheiliger und verantwortungsvoller sind. Die Namen der Söhne Israels, die persönlichsten, intimsten Angelegenheiten tragen in der Kraft auf den Schultern, in der Kraft des Heiligen Geistes an. Oder hier gilt, wenn ich mich identifiziere mit dem Namen eines anderen, mache ich mir ja auch seine Last. Und wenn es zum Beispiel eine Sündenlast wäre, identisch, und nehme mit seinem Namen seine Sündenlast auf mich, dürfen wir das. Einer trage des anderen Last. Und also erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Brillsteine sind das. Das sind die Grundtragelement darstellenden Steine unter den 12 Steinen in der Schrift. Die Schuld der anderen auf sich nehmen. Dann sind wir ja in diesem Stück endlich ein bisschen Nachahmer Jesu Christi, des Apostels Paulus. Ist er, der Onesimus, dir etwas schuldig? Was tust du damit? Dann rechne es mir an, ich will es sagen. Also buchstäblich die Schuld eines anderen auf sich nehmen. Das ist göttliche, kaufmännische Geschicklichkeit. Ist er dir etwas schuldig? Rechne es mir an, ich will bezahlen. Der vierte Dienst, das letzte, einer trägt alle, stirbt für alle und alles. Rückblickend und zusammenfassend dürfen wir doch wohl sagen, dass es dem einen, den Gott auserwählt hat, als auserwähltes Rüstzeug, besonders unter den Nationen zu sein, dem Apostel geschenkt oder auferlegt war, alle diese 5 Dienste in einer Person zu besitzen und tragen zu müssen. Sicher war er Apostel, Prophet, Evangelist wie kaum einer, Hirte, einen jeden Einzelnen mit Tränen ermahnend, Tag und Nacht. War er auch Lehrer? Wohl der Lehrer der Lehrer. Und so sehen wir in diesen Dingen, wie die Schrift alten Bundes aufs zuverlässigste solche kurzen Striche des Paulus in allen Einzelheiten zu erklären vermögen.
Weiteres Band leer.